Gemeinsam weiterdenken hoch 6. Der Podcast der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Chatten, spielen und viele Follower gewinnen. Kinder und Jugendliche sind oft Profis im digitalen Alltag. Nicht nur als Zuschauende oder Zockende, manche sogar als InfluencerInnen. Was das mit ihnen macht, welche Risiken das birgt und wer ihnen dabei zur Seite steht, das ist heute unser Thema.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gemeinsam weiterdenken hoch 6. Heute geht es um die Frage, wie lassen sich sichere digitale Räume für Kinder und Jugendliche im Internet schaffen?
Unsere Gesprächspartnerinnen im Studio heute sind Katharina Rode-Abuba von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und Christina Dinar von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin. Das Gespräch führen meine Kollegin Susanne Dreistadt und ich, Julia Oelkers.
Und bevor wir ins Thema eintauchen, möchten wir kurz unsere beiden Gäste vorstellen. Christina Dinar arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit mir an der KSB. Sie lehrt, forscht und promoviert aktuell zur Digitalisierung sozialer Arbeit. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Regelbildung in digitalen Räumen, Plattform, Governance and Digital Streetwork. Herzlich willkommen, Christina.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Katharina Rode-Abuba ist Professorin für Soziologie an der HWR Berlin. Sie forschte unter anderem zu Kinderrechten im Zusammenhang mit Migration und Flucht. In ihrer aktuellen Arbeit beschäftigt sie sich mit Kidfluencerinnen. Auch an dich herzlich willkommen.
Hallo und danke.
Das Internet ist ja heute Informationsquelle, Arbeitsplatz, Marktplatz und sozialer Begegnungsort für Jung und Alt. Aber gerade Jugendliche sind in vielen Bereichen des Internets mit Risiken und nicht altersgerechten Inhalten konfrontiert. Meine erste Frage an euch wäre daher, mit Blick auf diese Kinder und Jugendliche, ist das Internet eher ein Segen oder eine Herausforderung für unsere Gesellschaft?
Als Pädagogin würde ich sagen, natürlich ist es Segen, natürlich ist es Fluch. Wichtig ist die Rahmung, die Bedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen und die Begleitung, die sozusagen wir als Sozialarbeitende oder als Pädagogin auch leisten und auch welche Rahmenbedingungen wir als Gesellschaft setzen in Bezug zum Beispiel auf soziale Ungleichheiten, weil das verstärkt wird. Aber es kann ein wahnsinniges Tool zum Empowerment sein. Das sieht man ja auch an politischen Bewegungen wie MeToo und so weiter, die wirklich Veränderungen voranbringen. Und gleichzeitig kann das ein Fluch sein für junge Menschen in Bezug auf Einsamkeit, psychische Erkrankungen, das Gefühl von Isolierung. All das finden wir auch, oder finde ich auch in meiner Forschungsarbeit zu Digital Streetwork. Also beides ist, ich stehe für beides und aber auch für die Gestaltung und nicht das einfach laufen lassen.
Ja, sehe ich auch so. Also du hast ja nach Herausforderung oder Segen gefragt. Und ich würde sagen, ist es eigentlich so die größte Herausforderung unserer Zeit oder eine der größten, auch in unserer Gesellschaft, also speziell auch in Deutschland, das Internet so zu gestalten, dass es mehr Segen ist als Fluch, weil es eben wirklich für junge Menschen richtig gute Möglichkeiten bietet. Und ich sehe zum Beispiel bei meinen jungen Studierenden, also die, manche sind auch manchmal 17, 18, 19, 20, die ja komplett mit dem Internet schon sozialisiert sind, dass die ganz viel Wissen haben über diversifizierte Lebenswelten, über so Lebensbedingungen, die nicht ihrem Herkunftsmilieu entsprechen und die das richtig, richtig gut nutzen können zur Vernetzung, zur Information. Aber gleichzeitig bringt es eben diese wahnsinnigen Risiken mit sich. Und genau, einen Punkt möchte ich noch dazu machen. Wenn wir darüber reden, dann finde ich, gucken wir oft so auf Kinder und Jugendliche als defizitäres Verhalten. Und ich glaube, das Defizit liegt aber bei den mittleren Generationen, bei den Eltern, bei den Fachkräften, bei uns und auch auf der politischen Ebene, eben das Internet nicht besser zu gestalten und sicherer zu machen und gar nicht so in dem Verhalten der jungen Menschen selber.
Ihr habt es ja beide jetzt schon erwähnt, dass es da tatsächlich auch große Chancen bietet, zum Beispiel ja vielleicht für Kidfluencerinnen. Kannst du mal erklären, was ist das überhaupt? Was ist eine Kidfluencerin?
Genau, also Kidfluencerin oder Kidfluencer, einfach das englische Wort dann neutral. Das ist eine besondere Gruppe von Kindern im Internet. Und genau, es gibt besondere Risiken, die nur sie betreffen auf der ökonomischen Ebene. Aber viele Dinge, die sie betreffen, betreffen auch alle Kinder und Jugendlichen im Internet. Das ist mir wichtig, dass es jetzt hier nicht nur um diese Gruppe geht. So, und KidfluencerInnen, das sind Minderjährige. Also wenn ich über Kinder rede, dann meine ich grundsätzlich immer alle Minderjährigen. Nach der UN-Kinderrechtskonvention unterscheide ich nicht zwischen Kindern und Jugendlichen, sondern immer Kinder sind Minderjährige, die öffentliche Profile haben. Man kann da so eine Größe von Followern ansetzen, so ab 1000 Followern, also relativ gering wird das angesetzt, um Kidfluencing betreiben zu können, aber viele haben 10.000, Hunderttausende, halbe Million Follower. Und das Entscheidende beim Kidfluencing ist, dass sie eben ihnen ihre Contents, die sie selber zeigen, in der Regel Werbekooperationen einbetten, beziehungsweise ihre Eltern das für sie tun. Und diese Werbekooperationen sind vergütet, entweder indem ihnen das Produkt überlassen wird, das ist eher bei Kidfluencern mit weniger Followern der Fall, oder sie sind bezahlt, beziehungsweise die Eltern sind bezahlt. Und das heißt, wir haben hier auch ein Risiko der ökonomischen Ausbeutung, was Kinder nicht haben, die keine Werbekooperation haben. Aber andere Gewaltformen, sexualisierte Gewalt, Hassrede oder sowas, können grundsätzlich alle Kinder und Jugendlichen im Internet betreffen. Und dann würde ich sagen, auch so vom Risiko her abgestuft, umso höher die Reichweite ist, umso höher das Risiko. Ein öffentlich zugängliches Profil ist ein Risiko, aber auch Kinder mit privatem Profil sind betroffen und auch Kinder, die wirklich gar nicht im Internet sind, weil es eben dazu kommen kann, dass sie zum Beispiel in der Schule gefilmt werden und dass dann ihre Videos oder ihre Bilder in den WhatsApp-Gruppen kursieren und sie auch so mit digitaler Gewalt betroffen sind, auch wenn sie selbst wirklich gar keine Social Media benutzen.
Welche Formen kann diese digitale Gewalt denn annehmen?
Alles Vorstellbare. Also alles, was wir kennen, kann Kinder betreffen. Unterschiedliche Formen von Hassrede, Beleidigungen, auch ja in Privatnachrichten erstmal als Kommentare unter den Contents. Dann ein systematischeres Cybermobbing, das heißt, dass ein Kind immer wieder betroffen ist, von immer wieder angegriffen wird von einer Person oder von auch Personengruppen, also auch von Influencern, die ihre Contents so auf Hass aufbauen und damit eine Reichweite kreieren. Cybergrooming, sexualisierte Nachrichten, Cyberstalking, auch das Aufsuchen der Kinder am Wohnort dann tatsächlich, wenn der ausspioniert wurde, oder das Aufsuchen der Kinder in anderen privaten digitalen Räumen, die sie nutzen. Das gesamte Spektrum, alles, was vorstellbar ist.
Gibt es da Unterschiede im Hinblick auf die Geschlechter, wer betroffen ist, also eher Jungs oder eher Mädchen? Und gibt es manche Formate oder Plattformen, wo das stärker auftritt?
Also wir haben dazu keine verlässlichen Daten. Verlässlich kann man das nicht sagen. Es gibt einfach die Berichterstattung und die hat aber so ein Bias, in dem sie sich eben auf spezielle Dinge fokussiert. Und in der Berichterstattung werden erstmal Mädchen häufiger präsentiert als von sexualisierter Gewalt betroffen. Das ist aber auch im allgemeinen Diskurs so. Und genau deswegen weiß man das nicht so genau. Aber es scheint schon bei weiblichen Kidfluencern das Risiko zu geben, dass ihre Bilder dann in Foren kursieren, die auf Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen spezialisiert sind. Also sogenannte kinderpornografisches Material, dass die Bilder einfach gestohlen werden und in diesen Foren verbreitet werden, teilweise dann auch noch mit KI modifiziert werden. Gleichzeitig wissen wir aber, dass diese Foren natürlich auch Bilder von Jungs handeln. Und deswegen, glaube ich, würde ich da männliche Kidfluencer nicht rausnehmen aus dem Risiko, sondern ich würde einfach denken, dass der Diskurs natürlich stärker im Moment auf Mädchen fokussiert. Und dass es eventuell in dem Kidfluencing auch so üblicher ist, dass Mädchen Material zeigen oder kreieren, was dafür interessant ist. Also das heißt, leicht bekleidet zum Beispiel, sexy Posing, Make-up, Bekleidung oder so, was besonders interessant ist für Personen, die an Missbrauchsdarstellungen interessiert sind. Aber genau, grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass da wirklich alle Geschlechter betroffen sind und dass dieses Material eben auch abgefangen wird über alle Apps. Ich glaube nicht, dass es sichere Apps gibt.
Interessant, ich finde nämlich, eine Forderung ist zum Kontext digitaler Gewalt, ist, wir haben viel zu wenig belastbare Zahlen. Das gilt für alle Bereiche, also für Minderjährige genauso wie aber jetzt frauenspezifische Sachen. Und das ist, ich wünsche mir als Forscherin, dass das auch mehr Raum kriegt, wenn wir über Social Media Verbote zum Beispiel sprechen, dann sprechen wir haben kaum Evidenzen, ja, und diese Evidenzen müssen wir als Gesellschaft und wir als Forschende stärker erzeugen. Und dafür muss aber auch Raum geschaffen werden, dass das möglich ist. Also das größte Problem digitaler Gewalt ist wirklich, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie betroffen macht das Menschen, welche Effekte haben das, welche Plattformen sind besonders betroffen. Also das, was du gerade gefragt hast, ja. Also ich frage mich auch immer, zum Beispiel auf TikTok kann man sehr schnell mit einem sehr kleinen Account auch eine ganz hohe Reichweite, also es ist eine Plattform, die von der Infrastruktur so funktioniert, dass ich auch als minderjährige Person sehr schnell eine hohe Reichweite generieren kann und dann vielleicht auch in diese Ambivalenz komme, dass ich auf einmal angefragt werde und das kann nur ein witziger Schnipsel sein oder was sozusagen der Algorithmus fasst und dann global streut. Ja. Und diese Ambivalenz, die interessiert mich auch, weil das das schwer einzufangen ist mit Zahlen oder zu beschreiben. Und am Ende machen wir Forschung auf dieser Basis, aber wir wissen so wenig.
Aber ja, ich glaube, das ist aber eben auch wirklich die Chance des Internets für junge Menschen, diese Reichweite zu erhalten. Und wenn wir in die UN-Kinderrechtskonvention gucken, da steht drin, und das ist für Deutschland auch wirklich bindend, dass Kinder ein Recht haben, in ihren Anbelang gehört zu werden und bei Entscheidungen, die sie betreffen, mitzuwirken. Und gerade in Deutschland ist das so schwierig, in den traditionellen Medien oder im politischen Raum für Kinder und Jugendliche Gehör zu finden. Und Social Media ist halt eine Möglichkeit, wo auch wirklich 14-Jährige beispielsweise selber ein Video kreieren können, so wie sie das möchten, online stellen können und damit Reichweite, ganz große Reichweite erlangen und Gehör finden. Aber gleichzeitig bringt es eben diese wahnsinnigen Risiken mit sich, die Kinder nicht überschauen, aber Erwachsene natürlich auch nicht. Also das ist nicht so, dass Erwachsene da besser vorbereitet werden, sondern eher vielleicht noch schlechter teilweise.
An der Stelle würde ich gerne nochmal die Digital Streetwork ins Spiel bringen, die ja den Kindern in die digitale Lebenswelt folgt. Und Christina, du hast ja den Ansatz 2014-15 mitentwickelt. Und mich würde interessieren, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, für Leute, die nicht so in der Thematik stehen, was verbirgt sich denn hinter Digital Streetwork?
Also Digital Streetwork ist ein Ansatz aufsuchender Arbeit mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche, aber es gibt viele andere Zielgruppen, die sozusagen, ich sage immer, die Straße ist das Netz, also die nicht klassisch, wie wir die Streetworkenden Sozialarbeitenden auf der Straße kennen oder im Kiez, sondern die gehen auf bestimmte Plattformen, in bestimmte Foren, in bestimmte Orte im Internet, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Und den Zielgruppen ist alle inne, dass wir sie sonst mit herkömmlichen Angeboten der Sozialarbeit, institutioneller Sozialarbeit, stellt euch vor, Schulsozialarbeit, Sozialberatung, wir erreichen diese Gruppen nicht. Und die Begründung, warum wir aufsuchende Arbeit machen, also wirklich dorthin gehen, ist, dass wir Zielgruppen erreichen, die wir sonst nicht erreichen. Und das machen wir sozusagen online, haben wir genau das, dass wir auf einmal Zielgruppen erreichen, die wir nicht sonst erreichen würden über unsere normalen Angebote und Instrumente.
Ja. Kannst du noch mal so ein bisschen beispielhaft sagen, welche Plattformen das denn genau sind und auch mit welchen Themen man da überhaupt die Kinder und Jugendlichen sinnvoll adressieren kann?
Also vielleicht noch mal für euch zu wissen, Digital Streetwork gibt's für ganz viele Zielgruppen, also zum Beispiel Migrantinnen in der fleischverarbeitenden Industrie, das sind jetzt nicht Kinder und Jugendliche, aber die erreiche ich, weil die im Schichtdienst sind, weil die häufig aus osteuropäischen Ländern kommen. Die haben nur Social Media zwischen den Schichten, worüber wir sie vielleicht erreichen und über ihre Rechte aufklären können. Kinder und Jugendliche, ich habe das ja auch erhoben, eigentlich gibt es in Deutschland oder im Dachraum, also deutschsprachiger Internetraum sozusagen, da haben wir haben ungefähr, es gibt so 22 bis 25 Projekte. Ein Großteil von denen ist für Kinder und Jugendliche und auch ein Großteil ist dafür, sie erstmal anzusprechen, ihm Unterstützung anzubieten, was ich benenne als Orientierungsprozesse, weil Kinder und Jugendliche sind in Orientierungsprozessen und dabei sind sie halt online auch unterwegs und dann begegnen sie Sozialarbeitenden oder Digital Streetworkenden, die, mit denen sie in Kontakt treten können, die sie alles fragen können in dem Sinne.
Also dann wirklich so auf sozialen Plattformen wie Instagram, TikTok.
Es gibt nicht eine Plattform, wo nicht Digital Streetwork ist. Also meiner Erhebung habe ich alle abgefragt, wo sind sie denn unterwegs? Also das hängt von Zielgruppen ab, wie speziell ich arbeite. Wenn ich jetzt mit Substanzkonsum junger Menschen arbeite, bin ich in ganz bestimmten anderen Foren oder auf Reddit unterwegs. Wir haben auf TikTok, also eigentlich sind Digital Streetworkende sind überall. Also auf allen sozialen Medien fast präsent.
Und kennst du auch Angebote für KidfluencerInnen?
Ah, das fand ich nämlich interessant. Mir sind die natürlich begegnet auf eine Art und Weise, dass manche Digital Streetwork-Projekte machen sogenannte Empowerment-Ansätze. Das heißt, sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen und unterstützen sie auch ihren eigenen, also das, was du gerade so schön beschrieben hast, selbstbestimmt ihren eigenen Content hochzuladen, was Risiken birgt, aber sie begleiten sie dabei als eine Form. Häufig haben wir es mit marginalisierten Gruppen zu tun, mit Menschen mit Migrationsbezügen, die sehr prekär leben, junge Menschen, die das dann nutzen, um auch auf ihre Erfahrungen aufmerksam zu machen. Und das war kein Kidfluencing, aber teilweise haben sie sehr humorvolle Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel nachgestellt und die sind dann in TikTok absolut durch die Decke gegangen und die dann zu begleiten bei diesem Moment, wo so ein Content wirklich einen riesen Outreach bekommt, das fand ich extrem wichtig und fand ich auch interessant, dass sie da denn die Kinder nicht loslassen, sondern dabei bleiben, helfen, die Kommentare zu moderieren, helfen zu tun. Was mache ich, wenn ich eben digitale Gewalterfahrungen habe, andere Androhung? Wie gehe ich eigentlich mit meinen Persönlichkeitsrechten dann um, die ich habe? Teilweise sind das ja auch Minderjährige, das heißt, die Eltern sind involviert und so. Also ich fand das Da gibt es gute Prototypen in diesem Digital Streetwork, was dann aber on- und offline verbindet. Ja, also das Content kreieren kann ich meistens nur, wenn ich mit den Kindern und Jugendlichen auch in einem Offline- oder in einem Hybrid-Konzept zusammenarbeite. Also selten wäre das losgelöst von analogen Strukturen.
Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung oder deiner Forschung, was wäre nötig an Unterstützung für Kidfluencer und vielleicht auch für die Eltern?
Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall erstmal so eine strukturelle, grundsätzliche Klärung, was ist legale Arbeit, die da geleistet wird, was ist illegale Arbeit. Weil natürlich das Herstellen von Contents und das Erzeugen von Traffic ist aus meiner Sicht erstmal Arbeit für die Plattform. Auch wenn da noch gar kein Geld von durch eine Werbekooperation gezahlt wird, sondern es wird schon für die Plattform eben genau das betrieben, was sie wollen. Es wird Content created mit wahnsinnig viel Reichweite teilweise. Und ich glaube, da muss man klären, was ist so, also ich würde das auf keinen Fall verbieten wollen für Minderjährige, aber man muss klären, was ist so ein Rahmen, der nicht zu stark belastet und vor allen Dingen auch, welche intimen Aufnahmen, Informationen können da geteilt werden und wo sollten vielleicht auch Grenzen sein, weil die Daten eben nicht löschbar sind tatsächlich. Alles, was im Internet ist, kann da für immer bleiben. Und genau, wenn man das, also das würde ich nicht auf die Streetwork auslagern wollen, sondern ich denke, das ist wirklich eine politische Entscheidung auch und da brauchen wir Verbesserungen. Wir haben ja das Jugendarbeitsschutzgesetz, das fasst das aber nicht und wir brauchen da wesentliche Verbesserungen. Genau, aber Streetwork könnte das vielleicht, solange wir das nicht haben, könnte da trotzdem unterstützend auch eingreifen und ich glaube, für kidfluencende Kinder wäre das schon eine große Hilfe, wenn sie Ansprechpersonen hätten, mit denen sie sich beraten können. Was ist mir zu viel? Was möchte ich nicht? Wie verhandle ich mit, wenn mich ein Werbepartner anspricht? Also die sprechen teilweise wirklich die Kinder an und nicht die Eltern. Aber wie verhandle ich da? Oder auch mit denen klärt, dass es eben einfach keine passende Entlohnung ist, wenn ein Kind ein Video macht, was total viral geht und dafür den Lippenstift geschenkt kriegt. Das ist nicht das Richtige. Genau, aber dafür, also wenn es dann wirklich um Geld geht, brauchen wir dafür eben auch einfach andere rechtliche Rahmenbedingungen, damit das sicher und wirklich auch zum Vorteil des Kindes geschieht und da nicht so eine Ausbeutungsstruktur entsteht, sowohl von den Werbepartnern als auch ja von den Plattformen, die davon Nutzen haben oder auch von den Eltern letztendlich.
Also bitte, diese Idee, dass wir Content kreieren, ja, und damit die Plattformen letztendlich ja ihr Geld verdienen. Das haben wir in der Digital Streetwork halt auch, weil natürlich um Sichtbarkeit und um Kinder und Jugendliche zu erreichen, muss ich ja auch eine Sichtbarkeit bekommen. Und ich fordere zum Beispiel immer, dass die Plattform diesen Accounts kostenlos Werbeflächen zur Verfügung, Hinweisbutton, dass DMs oder zum Beispiel die Interaktion, dass die löschbar sind. Also, es gibt ein ganzes Forderungskatalog, den ich hätte, was die Plattformregulierung angeht, was der Digital Services Act, der im Moment zuständig ist für unsere Plattformregulierung, nicht erfasst bisher. Also das ist wirklich, ich glaube auch, dass wir deswegen diese etwas aus meiner Sicht absurde Social-Media-Debatte haben, weil es keine regulatorischen Antworten bisher gibt, aber viele offene Fragen und viele Felder, von denen wir sagen müssen, so wie du das beschrieben hast, was ist denn das jetzt? Ja, und das passt nicht zu unserem demokratischen, menschenrechtsorientierten Konzept. Ich glaube, da muss ganz viel passieren nach vorne. Das wäre so ein bisschen, wo ich denke, wir müssen auch Vorschläge machen, wie das besser reguliert werden kann. Und aus meiner Sicht sind die Plattformen, die sehr viel Geld verdienen, auch dran, in das Gemeinwesen zurückzugeben. Und man muss sie so ein bisschen nötigen auch dazu. Ich eine Frage, darf ich eine Frage stellen? Bei diesen Kidfluencern, das ist ja das Problem der Altersverifizierung. Ne? Also der Content geht durch, aber eine Plattformargumentation wäre so ganz klassisch zu sagen, die haben ja angegeben, sie sind 18 oder die haben ja angegeben, sie sind 16, obwohl sie vielleicht erst 13 oder 12 sind. Ne? Und das ist so ein bisschen, vermutlich würde das einhergehen mit einer stärkeren Altersverifizierung, die Plattformen dann machen würden oder voraussetzen würden. Ja, das ist so ein bisschen, da spielt man dieser Idee von Social Media Verbot, Gebot schon auch zu.
Genau, das ist richtig. Altersverifikation wäre ein Mittel, aber einige bekannte Kidfluencerinnen, da wäre das eben kein Mittel, weil die Eltern diese Accounts erstellt haben. Und dann gibt es da auch immer wieder Unterschiede. Also es gibt Eltern, die betreiben das ganz massiv mit den Contents ihrer Kinder. Entweder influencen die selber und nutzen die, also stellen die Contents ihrer Kinder bei sich rein. Sie managen den Account der Kinder oder sie stellen einfach den Account her und die Kinder machen das selber. Auch da gibt es, also es gibt ein ganz breites Spektrum an unterschiedlichen Varianten und manchmal würde Altersverifikation greifen und manchmal nicht. Genau, also es ist nicht so, ja, wie immer, es ist doch sehr komplex und es ist nicht durch diese eine Sache zu lösen. Genau, aber zum Streetwork wollte ich auch noch sagen, also ich sehe das auf jeden Fall auch so, dass die Plattformen, die bieten halt Begegnungsräume an, in denen sich junge Menschen aufhalten und sie verdienen wahnsinnig damit. Und ich denke, das also wäre auch meine Forderung, dass sie dann eben auch Schutz anbieten oder Unterstützung. Und zum einen, indem sie im Streetwork beispielsweise oder ja Fachkräfte, geeignete, dafür ausgebildete Fachkräfte integrieren in die Plattform, die unterstützen können bei bestimmten Problemlagen. Und zum anderen möchte ich auch das Argument von meinem sehr geschätzten Kollegen Thomas Gabriel Rüdiger aus Brandenburg von der Hochschule der Polizei anbringen, der plädiert für eine Online-Wache. Und das sehe ich eben auch so, dass eigentlich diese Plattform zum Beispiel einen Button brauchen, auf den man klickt und dann kommt man in den Chat oder einen Videocall mit einer dafür ausgebildeten Polizeikraft. Weil Kinder und Jugendliche auch wissen, wenn der Typ mir jetzt unaufgefordert einen Dickpick schickt, dann ist das ist nicht okay. Und dann brauchen sie eben einen geeigneten Weg, das zur Anzeige zu bringen oder sich beraten zu lassen, wie ist jetzt dieses Vorgehen. Aber die aktuelle Vorgehensweise, sie müssen dann ihren Eltern berichten. Sie müssen ihren Eltern erklären, was sie da überhaupt im Internet machen, dass sie auf der App sind, was da jetzt passiert ist. Und dann nehmen sie ihr Handy, gehen zur Wache und treffen dort auf jemanden, dem sie vielleicht auch erklären müssen, wie ist mir das denn passiert. Und das hat so viele Hürden, so viel mit Scham zu tun und das kann so oft scheitern, dass ich das nicht für geeignet finde. Und ich denke einfach, dass dort, wo die Gewalt passiert, in der App, in dem Medium, da brauchen wir die Unterstützung. Und parallel durch eben soziale Arbeit und auch durch die Polizei, wenn die Dinge absolut klar sind und wenn junge Menschen nicht weiter Beratung brauchen, sondern einfach Hilfe, das zur Anzeige zu bringen.
Könnt ihr nochmal vielleicht kurz was sagen, welche Auswirkungen digitale Gewalt hat? Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, wieso ist ja nichts passiert, der hat ja nur ein Foto geschickt. Also was ist der Unterschied zwischen realer Welt, realer Gewalt und digitaler Gewalt, vor allem im Schwerpunkt mit dem Schwerpunkt auf Jugendliche und Kinder?
Also ich glaube, wenn man so digitale Social-Media-Kultur angeht, würde ich sagen, die Gewalterfahrung, das sagen ja alle, also diese Querschnittsstudien, die Landesanstalt NRW immer macht zu Hate Speech seit 2014, zeigt eigentlich immer sehr deutlich, dass die digitale Gewalterfahrung eine Normalität sind, des Aufwachsens im Internet. Die Zahlen gehen auch immer weiter hoch und dann ist so ein bisschen die Frage, sind junge Menschen sensibilisierter, dass das ein Teil ihrer Normalität ist oder gab es das schon immer und wurde das wegignoriert? Also ich glaube, wir sind da in einer großen Sensibilisierungsphase und nehmen das auch viel mehr wahr. Wir haben ja auch jetzt die Bemühungen über digitalen Gewaltschutz, also da passiert viel. Da bin ich schon dankbar als jemand, der schon seit 2014 an diesem Thema arbeitet, dass es vorangeht geht und das Bewusstsein dafür da ist. Und das andere ist diese Vergleichskultur. Das sind eigentlich so zwei verschiedene, also diese Kinder und Jugendliche können, das unterscheidet sich, können häufig schwer abschätzen, was macht denn das mit mir? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel als mit einem Content durch die Decke gehe, dann ist diese Abschätzung, diese Erfahrung, wenn ich als erwachsene Person oder als pädagogische Fachkraft habe ich eine Erfahrung, die haben sie nicht und häufig erzeugt das eine Überforderung. Dann gibt's Kursschlusshandlungen und dann ist es besser, dass diese Person zum Beispiel begleitet wird. Und aber dieses Vergleichen und die Vergleichskultur macht vor allem bei jungen Frauen und Mädchen in Bezug auf Körper hat es auch eine, also das ist der eine Teil dieses, der Social Media macht eine Vergleichskultur. Und wir müssen lernen, dass wir auch noch als reale Menschen existieren und dass jemand sich so darstellt, ist auch nur ein Teil der Realität und auch nur ein Teil der Wahrnehmung. Und genauso ist es mit digitaler Gewalt auch. Die kann genauso gut mich beeinflussen, psychisch, und trotzdem ist sie nicht präsent, sozusagen leiblich. Also da sind wir in einem Bereich, wo ich denke, da muss viel Kompetenz und viel Lernen stattfinden, was so eigentlich nicht stattfindet im Schulischen. Oder was auch sehr zäh vorangeht. Und das ist eigentlich, dass das existiert, das ist, glaube ich, Kindern und Jugendlichen total bewusst. Und diese Erfahrung haben sie. Und wir können davon ausgehen, dass das so ist. Aber wie sie damit umgehen, welche Effekte das hat, da gibt es einiges an Forschung und da ist es ja, das ist auch sehr polarisiert. Ich weiß nicht, ob wir euch damit beschäftigt haben. Die einen, die dann, wo das dann die Argumente ist, warum Kinder und Jugendliche gar nicht auf Social Media sein sollen, weil diese Negativ-Erfahrungen und diese Risiken so stark sind in Bezug auf dieses Lernen von, aus meiner Sicht, Medienlernen mit Differenzen, mit Vergleichen, die teilweise schlechte, also die zum Beispiel teilweise Essstörungen befördern oder so, Einsamkeit, psychische Erkrankung. Ja, aber die Forschung ist da sehr geteilt, würde ich sagen. Über die einen, die sagen, ah, das sind Effekte, die müssen wir müssen lernen, damit umgehen und trotzdem ist das unsere Realität, und die anderen, die eher so einen Rückzug machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin genauso wie du der Meinung, dass wenn wir soziale Angebote dort haben und Unterstützungsangebote, wir unseren Kindern und Jugendlichen eine Menge Gutes damit tun und eine Menge Prävention stattfindet, bevor es überhaupt in solche Entwicklungen geht.
Genau, also ich glaube, nee, also ich finde, du hast das super zusammengefasst und das kennzeichnet auch so ein bisschen die Komplexität der Sache und die Schwierigkeit, sich da, also für mich ist es schwierig, mich zu positionieren. Es gibt Forschenden, die positionieren sich sehr klar oder eigentlich gar nicht, also ich würde gar nicht sagen, unter Forschenden ist auch verbreitet, sich eben nicht klar positionieren zu können, aber auf politischer Ebene gibt es diese klaren Positionen, die ich dann auch so nicht teilen würde. Und aber ich glaube, um da so ein bisschen versuchen, das aufzuklären, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir digitale Gewalt nicht versuchen, durch eine Analogie zur Gewalt im Offline-Bereich zu setzen. Also zum Beispiel sieht man das ja an diesem Fall von Colleen Fernandes vor ein paar Wochen, wo sie oder der unter der Schlagzeile digitaler Vergewaltigung verhandelt wurde, und dann gab es sofort den Diskurs, das ist ja aber nicht so schlimm wie eine echte Vergewaltigung. Also immer diesen Versuch, so eine Analogie zu setzen. Und ich glaube, das trifft es so einfach nicht mehr, weil digitale Gewalt eigenständige Dynamiken hat, die eigenständige Belastungen mit sich bringen. Auch anders als Gewalt, die offline sich vollzieht. Also man kann das nicht lösen, indem man sagen kann, das eine ist weniger schlimm als das andere. Sondern ich glaube, man muss gucken, wo entsteht die Belastung speziell durch digitale Gewalt? Was ist hier das Problem? Und das ist die faktische Nichtlöschbarkeit von Daten. Also das heißt, man kann zwar die Plattformen zwingen oder die Plattformen können auch selber Material runternehmen, aber man weiß nie, welcher Nutzer hat das jetzt schon auf den eigenen Laptop geladen und wird drohen, das später wieder hochzuladen, oder wird es faktisch wieder hochladen. Und das ist etwas, womit Betroffene von sexualisierter Gewalt insbesondere, also auch von schweren Formen, mit denen sie umgehen müssen und wofür sie eine Begleitung brauchen, dass sie eben Angst haben, irgendwann später im Leben wird das Material wieder hochgeladen. Also das hatten wir so stark, nicht in meiner Forschung zum Kidfluencing, sondern in meinem vorherigen Projekt zu Kindern und Jugendlichen, die von digitaler sexualisierter Gewalt betroffen waren. Und da war das ein ganz starkes Thema, nie abschließen zu können, sondern immer die Angst zu haben, das Material könnte wieder auftauchen. Und die zweite Angst ist, bei jeder Person, die offline kennengelernt haben, immer die Frage, hat diese Person mein Material gesehen oder nicht? Also dass der Kreis der Tatpersonen, die dieses Material nutzen, unbekannt ist, unsichtbar ist. Und dafür, glaube ich, braucht man auch eine soziale Arbeit. Also man braucht dafür Fachkräfte, die sich mit diesem Thema wirklich auseinandersetzen und mit dieser spezifischen Belastungssituation, die wir da haben.
Ich will da nochmal kurz einhaken, weil du ja gerade auch die Täter benannt hast, die ja oft in bei diesen Beispielen selber minderjährig sind. Das ist ja auch nochmal ein ganz spezielles Thema, wo ja auch dringend angesetzt werden muss, wahrscheinlich schon um dieser Verrohung im Netz zu begegnen und irgendwie auch präventiv ja wahrscheinlich tätig zu werden.
Genau, die Tatperson, also möchte ich sagen, weil es nämlich auch weibliche Personen gibt, das ist da wichtig, dass da auch Mädchen und Frauen natürlich involviert sind bei der Herstellung, Verbreitung, Erpressung von Material. Ja, genau. Und ein wichtiger Punkt, das ist eben nicht der ältere Mann, den man so assoziiert, sondern das können Gleichaltrige sein, das können ältere Jugendliche, junge Erwachsene sein. Alles.
Gleichzeitig denke ich manchmal vielleicht, das ist das in Bezug auf Gewalt, aber dass wir uns verändern, dass wir uns entwickeln und dass das digital gespiegelt wird. Also wir als Menschen sind einfach so. Natürlich sind wir eine andere Person als junger Mensch, als dann vielleicht jetzt hier. Und trotzdem, ich bin sehr früh, ich war schon 2010 auf Twitter und so. Also ich war sehr früh da. Und natürlich könnte ich das rekonstruieren. Und ich finde das auch total legitim, dass wir nicht immer diese Eindeutigkeit haben, das ist jetzt und hier, sondern eigentlich, dass Digitalisierung uns auch eine Möglichkeit gibt, Entwicklungen darzustellen, zu erzeugen, pädagogisch zu begleiten zum Beispiel. Also wir haben jetzt das Risiko besprochen, aber mit jungen Menschen würde ich schon auch nochmal, also ganz konkret in der Digital Streetwork Arbeit geht es manchmal darum zu sagen, hey, guck mal, du hast mich vor einem halben Jahr im Chat angeschrieben, da ging es dir nicht gut, da haben wir über psychische Probleme geschrieben, guck mal, wo du heute bist, schau mal, ich schick dir mal hier aus unserer Interaktion, was ich dir geschrieben habe. Also man kann auch, also ich bin so ein bisschen auf eine Art auch gegen das Vergessen, weil das eine Prozessorientierung ist mit jungen Menschen und weil es auch die Möglichkeit gibt, sich selbst immer wieder in Beziehung zu setzen zu Medieninhalten von früher. Also dass wir uns alle erlauben sollten, dass wir uns da drin entwickeln und dass das eben dokumentierbar ist, ist so. Aber ich sehe immer auch eine pädagogische Chance da drin zu sagen, hey, schau mal, wo du warst und schau mal, wo du jetzt bist, weil das einen Lernprozess auch ermöglicht und einen Entwicklungsprozess.
Naja, ich glaube, das ist auch in vielen Fällen die einzige Möglichkeit, damit umzugehen. Aber wenn es sich um Missbrauchsmaterial handelt, ist natürlich wünschenswert, aber das ist eben das Problem, dass es nicht löschbar ist auf den Endgeräten der Personen, die das haben und dass die ein wahnsinniges Potenzial damit haben, die junge Person immer wieder aufzusuchen und zu erpressen oder das auch ja kommerziell zu nutzen oder zu tauschen oder was auch immer für ihre Zwecke zu nutzen. Genau, und da setzt ja dann aber die Strafverfolgung ein in dem oder sollte zumindest da einsetzen. Und eine andere Sache ist eben, dass man damit umgehen muss, dass die Dinge ja nicht löschbar sind, sondern dass man sie als Entwicklungsprozess wahrscheinlich verstehen muss, wie junge Menschen das Internet nutzen, wie sie ihre Identitäten aufbauen über Social Media, entwickeln über Social Media, wie sie sich dort entwickeln.
Und sie löschen gerne auch diese 100 Accounts, die dann gelöscht werden, wo sie die Person sind und ein halbes Jahr später wie eine andere und so. Das ist also aus einer pädagogischen, positiven Empowerment-Perspektive, finde ich, da ist auch was sehr
Interessantes. Ja, natürlich.
So, wie du das beschrieben hast.
Ja, ja, das,
also aber natürlich in diesem CSAM, also es gibt schon viele technische Möglichkeiten, das auch zu unterbinden, also mit diesen digitalen Wasserzeichen in Bezug auf diese Inhalte, aber die Angst bleibt, das würde ich sagen, so nehme ich Betroffene auch wahr.
Genau, das ist wirklich die Angst. Die Angst ist hier das, worum es dann letztendlich geht, ob das passiert oder nicht, aber es ist die Angst, die das begleitet und es ist die Vorstellung, jede Person, die ich kennenlerne, hat mein Material gesehen.
Herzlichen Dank, liebe Katharina, liebe Christina, für eure Zeit und für die wertvollen Einblicke in das wichtige Thema Kinderschutz im Internet.
Ja, vielen Dank.
Danke euch.
Danke, ciao.
Wir hoffen, unser Gespräch hat euch interessante Perspektiven und hilfreiche Impulse gegeben. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über euer Feedback und wenn ihr unseren Podcast Gemeinsam Weiterdenken hoch 6 abonniert.
Ihr findet uns auf den Webseiten der beteiligten Hochschulen und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Weitere Infos und Links sind wie immer in den Shownotes.